Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Heute habe ich einen Gast, die über viele Jahre Marketing in internationalen Konzernen erlebt hat, nach dem Motto höher, schneller, weiter, gepaart mit schriller, lauter, greller. Und das wollte sie und konnte sie irgendwann nicht mehr, weil das nicht zu ihr als etwas introvertierter und hochsensibler Person passt. Ich spreche von Margot Marit. Sie wollte nicht mehr länger Profi im Verstellen sein und die Rolle im Hosenanzug spielen. Und deshalb nutzte sie die Elternzeit zum Nachdenken über neue Wege. Die Entdeckung des Storytelling war schließlich der Auslöser, im Marketing zu bleiben, aber als Selbstständige. Und über die wunderbare Welt des Storytelling sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Margot.
Hallo, liebe Bettina.
Ich fange mal gleich an mit der ersten Frage, bezogen auf diesen Kern, den ich gerade schon so angesprochen habe. Was genau ist denn eigentlich Storytelling?
Ja, der Begriff Storytelling ist gekommen aus dem Englischen, wie die meisten ja wissen, und bedeutet Geschichten erzählen. Und eigentlich kommt er aus dem Bereich Literatur und Film. Und irgendwann mal war es eben so, als die Werbelandschaft immer lauter und lauter wurde, ich glaube in den USA war das so in den 70er Jahren, haben die Leute sich irgendwann mal überlegt, wenn wir Geschichten in unser Marketing einflechten, dann ist es ja so, dass die Menschen mehr hören und wir vielleicht durch das Dickicht vieler Werbebotschaften besser herausstechen können. So ist es quasi ins Marketing gekommen und ja, zusammengefasst kann man sagen, es ist eine Methode, Inhalte zu vermitteln durch Geschichten.
Das klingt ja auf den ersten Blick auch wirklich sehr einleuchtend. Ich selber praktiziere das ja auch und wir können ja nachher auch nochmal wirklich in die Details gehen, an welchen Stellen ist es denn vielleicht auch besonders sinnvoll, Storytelling anzuwenden. Vielleicht aber erstmal vorweg noch so ein bisschen allgemeiner der Gedanke, Geschichten erzählen. Ich habe ja viel auch mit Coaches zu tun und da geht es ja auch um Prozesse von Veränderungen, Prozesse des Lernens und da erzählen wir uns ja manchmal selber auch Geschichten, die vielleicht mehr oder weniger tauglich sind. Und wir, wenn wir jetzt über Marketing nachdenken, dann erzählen wir anderen Geschichten. Kannst du mal auf diesen Zusammenhang vielleicht ein bisschen eingehen und sagen, was hat's denn so auf sich mit den Geschichten, die wir uns selber erzählen? Sind das auch die, die wir rausbringen? Oder erzählen wir uns die eine Sorte und die andere bringen, mit der anderen zeigen wir uns dann? In welchem Verhältnis steht das so zueinander?
Ja, ich finde die Frage tatsächlich super schön, weil ich auch der Meinung bin, dass eben die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, die Grundlage sind für die Geschichten, die wir nach außen erzählen. Und vielleicht könnte ich da so übersetzt sagen, wie wir es uns erlauben, uns selbst zu sehen und was wir uns selbst eingestehen, was uns vielleicht beschäftigt, was wir vielleicht an uns akzeptieren, was vielleicht nicht im Außen immer mit Applaus belohnt werden würde. Und wenn wir uns selbst erlauben, wir selbst zu sein, da sind das eben die Geschichten, die wir uns erzählen. Zum Beispiel, wenn etwas misslungen ist, gerade in der Selbstständigkeit, ne, wenn etwas vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft haben. Wenn wir uns das selbst zugestehen und erlauben, ist das einfach eine andere Geschichte, als wenn ich mich peitsche und sage, wie konnte das denn sein? Jetzt bist du schon so viele Jahre selbstständig. Das darf auf gar keinen Fall jemand draußen zum Beispiel erfahren. Deswegen finde ich, ist das auf gar keinen Fall das Gleiche, aber ein Fundament, wie milde wir mit uns sind und das bestimmt auf jeden Fall, wie authentisch wir nach außen treten können.
Jetzt sagst du auch den Begriff authentisch, den finde ich ja auch ziemlich zentral, wenn wir so über Marketing reden. Bleiben wir nochmal bei den Geschichten, die wir uns selber erzählen. Das kennt ja, glaube ich, jeder, dass man sich gerne manchmal so auch fertig macht. Irgendwas gelingt nicht, ist ja klar, war ja klar, dass ich das nicht schaffe, so, und dann geht die Spirale irgendwie nach unten. Oder du hast eben auch gesagt, eben so, du hast es beschrieben, so als sich selber peitschen ein bisschen, oder eben auch mit sich selber, ja, vorsichtig umzugehen. das kann ich ja ein Stück weit lernen. Also dieses immer ein bisschen verständnisvoller für mich selber zu sein, immer auch vielleicht in der Selbstständigkeit mehr Selbstbewusstsein zu kriegen und mit mir dann auch anders zu sprechen. Aber was davon bringe ich denn dann nach draußen?
Also ich spreche eben auch vom achtsamen Storytelling, und die Achtsamkeit können wir uns selbst gegenüber anwenden und auch gegenüber anderen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber uns selbst gegenüber, da spreche ich oft darüber, dass wir oft selbst wissen, was raus kann und was nicht raus kann. Und auch das ist nicht statisch. Das bedeutet, wir hören ja überall, wir sollen authentisch sein, wir sollen Geschichten teilen. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Ich kenne aber viele Kundinnen und Kunden von mir, die da einen großen Widerstand haben. Mhm. Und nur weil das uns jemand sagt, hier, mach das mal eben, das ist super, also funktioniert der Marketing. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, ich habe aber da irgendwie einen Widerstand, halte ich nicht so viel davon, dass man einfach diesen Widerstand zur Seite drückt und prescht, sondern dass man irgendwie nochmal guckt, ach, eben milde mit sich ist und sich selbst dafür nicht verurteilt, dass man diesen Widerstand hat, sondern das einfach behutsam prüft. Also da gibt es ja auch, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Und ich finde nur, weil eine Geschichte sehr persönlich ist oder irgendwie privat ist, ist das auf gar keinen Fall so, dass die deswegen besser ist und schon mal gar nicht irgendwie unbedingt für unser Marketing gut ist. Und deswegen plädiere ich quasi dafür, dass man da behutsam mit umgeht und vielleicht mal mit jemand spricht oder in anderen Kreisen mal das ausprobiert, bevor man das vielleicht, ich weiß nicht, in einem Presseinterview mal verlässt. Ich finde, ne, wenn zum Beispiel, wenn wir auf einer Über-mich-Seite eine Geschichte teilen, ist die Über-mich-Seite zum Beispiel schon sehr in unserer Kontrolle, unter unserer Kontrolle. Das bedeutet, theoretisch, wenn wir nach einer Woche merken, wo ich fühle mich immer noch mega unwohl, könnte ich die Story immer noch herausnehmen. Anders ist es, wenn ich bestimmte Geschichten, wo ich vielleicht diese Bauchschmerzen habe, irgendwo anders teile, wo ich das nicht einfach mal revidieren kann und herauslöschen kann.
Das finde ich sowieso auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben zwar ja nicht unter Kontrolle, wie ein anderer letztlich reagiert. Mhm. Wir geben schon ab. Aber ich habe natürlich noch viel Kontrolle, indem ich vorher auch überlege, was lasse ich denn raus? Und da kann ich ja auch gucken, ist das mit mir im Reinen oder nicht? Und wie du sagst, ich kann es ja auch im Nachhinein nochmal immer wieder verändern. Ich habe gerade so bei der Über-mich-Seite auch die Erfahrung gemacht, dass das ein riesengroßes Resonanzfeld ist. Ich selber habe auf meiner Über-mich-Seite auch sehr ehrlich geschrieben über ein Krisenjahr, was ich vor 12 Jahren hatte. Und ich kriege da oft Rückmeldungen zu, manchmal aus ganz unerwarteten Richtungen, weil einfach Menschen sagen, boah, das hat mich unglaublich beeindruckt, was du da über dich geschrieben hast. Und wie gehst du so daran oder wie hast du denn vielleicht auch bei dir selber den Weg so in deine Über-mich-Seite gefunden? Wie hast du da die Stories gefunden, die du da erzählst?
Ja, ich kann auch sagen, dass ich so eine ähnliche Erfahrung gemacht habe wie du. Also ich werde auch auf Sachen angesprochen, die auf meiner Über-mich-Seite stehen. Aber vielleicht für die Leute, die sich da eher schwer tun, wirklich so verletzliche Geschichten zu teilen. So habe ich die nicht veröffentlicht, als ich mich vor 4 Jahren selbstständig gemacht habe. Da war sie noch viel, viel verdeckter und versteckter und nicht so verletzlich. Ich habe damals, also ich rate immer für die Story, für die Über-mich-Seite, schon geschildert den Zeitpunkt, als ich eben aus dem Konzernleben so mit einem Bein sozusagen schon raus war und mit meinem kleinen Sohn unterwegs war, hier bei uns im Kiez, der war damals im Kinderwagen, weil er geboren wurde. Und ich dann gemerkt habe, ich dann ein paar Selbstständige kennengelernt habe und gemerkt habe, dass die mit mir resonieren, obwohl ich gar nicht quasi in meinem Marketing-Kostüm und in meiner Marketingrolle unterwegs war. Also ich lief ungeschminkt und mit Turnschuhen und Jeans und mit dem Kind eben auf dem Schoß, saß ich irgendwo im Café und wurde eben auf meine Expertise angesprochen. Und das war für mich voll so ein Novum. Das bedeutet, das war so ein Wendepunkt, wo ich zum ersten Mal, wo es so ein bisschen Klick gemacht hat, wo ich dachte, ey, ich könnte so sein wie ich. Also ich müsste mich nicht anders anziehen. Ich müsste nicht so tun, als wäre ich keine Mutter. Ich müsste nicht alles wegdrücken. Also die ganzen Anteile, die mich als Margot ausmachen und könnte trotzdem eben als eine Marketingfachfrau gesehen werden. Das war damals so. Damals habe ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich hochsensibel bin. Damals habe ich mich nicht getraut, ich spreche vor 4 Jahren, habe ich mich nicht getraut, dass ich darüber zu sprechen, dass ich zum Beispiel einen Burnout hatte. Also auch die Sachen, wo ich wusste, da zeige ich, da mache ich mich ein bisschen auch angreifbar, weil jemand vielleicht denkt, ach, die hat einen Burnout, ach, die ist hochsensibel, vielleicht ist die gar nicht belastbar oder mit der will ich jetzt nicht arbeiten, wahrscheinlich kann sie das nicht. Das kam alles nach und nach. Und das habe ich tatsächlich so ein bisschen erprobt, gar nicht strategisch, sondern so ein bisschen intuitiv, indem ich das immer wieder irgendwo mal gedroppt habe und die Leute dann nicht gesagt haben, was, du hattest Burnout und das ist ja schrecklich, sondern dass die gesagt haben, oh Gott, du hattest auch einen Burnout? Ich auch. Ich finde das so cool, dass du so offen darüber sprichst. Oder was, du bist auch hochsensibel? Wie machst du das denn mit dem Marketing? Ne? Das, so wie bei dir, ne, wenn du über Krisenjahre sprichst und sagst, und da hatte ich echt so eine krasse Zeit, dass das mit Leuten in Resonanz geht, weil die denken, ja, die Bettina ist auch nicht immer professionell und super gut drauf und total effizient unterwegs, sondern wie jeder Mensch hat sie auch ihr Päckchen zu tragen und da hat sie einiges irgendwie gut bewältigt und ich glaube, sie würde mich verstehen. Ne? Das ist ja der Zauber dieser Verletzlichkeit, zum Beispiel auf der Über-mich-Seite. Und ich finde, der Zauber des Menschseins, ne? Also wenn wir das jetzt wirklich wegnehmen von diesen, was muss ich tun, damit mein Marketing funktioniert, das Schöne an diesen Stories und dem achtsamen Marketing ist, wir können Menschen sein und die anderen sagen nicht, ach, du bist schwach, sondern sagen, ach cool, du bist auch Mensch, ich könnte mich bei dir wohlfühlen. Das mag ich so gerne daran.
Du hast eben auch gesagt, dann ist diejenige ist hochsensibel, mit der will ich nicht arbeiten. Ist ja auch gut so. Also man könnte ja auch sagen, genau die Reaktion ist ja auch richtig, denn du willst ja auch nicht mit allen arbeiten. Und wenn jemand die klare Haltung hat, nicht mit einer hochsensiblen Person, warum auch immer, weiß ich nicht, arbeiten zu wollen, ist ja völlig okay. Es schafft eine Menge Klarheit im Vorfeld.
Absolut und spart uns allen Zeit, ne? Und Enttäuschung und alles Mögliche. Dann wissen alle quasi, woran die sind, schon vor der Zusammenarbeit, ja.
Du hast eben so ein bisschen den Prozess beschrieben, raus aus dem Konzern, rein in die Selbstständigkeit und dass du dann auch das so quasi Schritt für Schritt auf deiner Über-mich-Seite irgendwie weiterentwickelt hast. Wie stehst du denn dazu, dass man über Dinge schreibt, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind? Also die noch nicht in der Entwicklung fertig sind. Also ich sag mal vorweg, ich habe mich damit auch mal eine Weile beschäftigt und wenn ich jetzt berate, dann sage ich eigentlich gerne, veröffentliche am besten die Dinge nur, mit denen du durch bist. Also wo du irgendwie nicht mehr so in die Emotion gehst, dass das ein Problem wird. Also das ist ja auch so ein bisschen eine Gratwanderung. Aber wie fertig muss ich mit dem Thema sein, um darüber vielleicht dann auch zu schreiben?
Ja, also ich finde das auch super wichtig, was du sagst, weil ich sehe das auch so, auch ein bisschen aus eigener Erfahrung heraus. Zum einen möchte ich vielleicht als erstes Zitat bringen, was mich sehr berührt hat, als ich es mal gelesen habe. Und zwar kommt das von der Catherine Burns und die ist, glaube ich, eine Mitredakteurin von so einer Storytelling-Reihe irgendwie in den USA. Und da habe ich mal in einem Buch gelesen, dass die sagte, wenn du Geschichten erzählst, erzähl von deinen Narben und nicht von deinen Wunden. Und das finde ich so passend, das hat mich so total berührt, weil das hat es total auf den Punkt gebracht. Ich muss sagen, als ich, also vor den 4 Jahren, wo ich noch offiziell selbstständig war, habe ich mal mit einem Coach so eine kleine Kooperation gehabt und wir wurden zum Beispiel für ein Zeitungsinterview befragt und ich finde, da war ich auf jeden Fall in der Wunde rein, damals drin. Und damals kannte ich diesen Spruch auch gar nicht. Und da war ich auch noch gar nicht so achtsam, was dieses anbetrifft. Sondern ich dachte, auch, das ist ja super, wird bestimmt toll sein für meine Selbstständigkeit. Und da habe ich auch einiges erzählt über meinen Burnout. Und ich stand auch dazu. Aber was damals passierte, weil das bei mir viel, viel zu frisch war, die haben so ein bisschen, wie das manchmal passieren kann, die Worte mir so ein bisschen in meinen Mund umgedreht. Und dann stand Gott sei Dank in einer Nachbarstadt, also nicht in meiner Stadt, aber da stand zum Beispiel Margot Maric hatte eine Depression. Und das war ein riesen Headline. Und ich finde es nicht schlimm, wenn jemand eine Depression hat, aber ich hatte gar keine Depression. Und das muss ich sagen, weil ich damals auch noch so sehr... das ist noch gar nicht so lange her gewesen. Ich wusste auch nicht, werde ich wirklich gesund? Wird das komplett alles weg sein? Wie kann ich mich so stabilisieren? Als ich das damals gelesen hat, hat es mich wirklich getroffen und ich spreche da offen drüber. Ich habe damals echt eine Woche nicht geschlafen und habe wirklich sehr, sehr gehofft, dass das niemand liest, weil mir das so unangenehm war. Ich habe das später mit der Journalistin auch nochmal besprochen. Sie hat das aus der Online-Ausgabe auch herausgenommen oder abgeändert. Aber das war wirklich so ein Beispiel, wo ich von einer Wunde erzählt habe und da nicht ja, das quasi das noch nicht verarbeitet habe. Ich war noch nicht so drüber hinweg, dass ich da auch zu diesen zu dieser Angreifbarkeit hätte so stehen können. Und ja, wie man das merkt, das ist eigentlich auch so ein Gefühl, ist ein subtiles Gefühl. Meistens wissen wir das so ein bisschen. Ich meine, jetzt, wenn ich zurückdenke, klar, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es mir vielleicht nicht antun. Aber dadurch habe ich es ja auch gelernt. Deswegen oft, wenn meine Intuition mir sagt, ach komm, das muss jetzt hier nicht rein, dann mache ich es einfach nicht.
Ich gehe nochmal auf das Wort Story und Telling. Ich vermute mal, wenn man noch zu sehr im Thema ist, dann ist auch die Art des Telling eine andere. Du hast wahrscheinlich eine andere Wortwahl, wenn du über Dinge sprichst, in denen du noch sehr verbunden bist emotional oder wo du noch ein bisschen drin bist, als wenn du damit abgeschlossen hast.
Mhm. Also da hast du total recht. Man schaut zurück, ne? Wir schauen zurück und sagen, ja, weil egal was passiert, auch wenn eben negative Sachen passieren oder Sachen, die uns sehr zu schaffen haben oder wo wir sehr gelitten haben, können wir einfach mit Abstand das besser sehen. Und ich finde auch nicht für uns ist das gut, das erst dann zu tun, sondern oft auch für das Gegenüber. Das ist für das Gegenüber auch, muss man sagen, auch im professionellen Umfeld, wie wir gerade über Marketing sprechen, auch wenn ich für sehr menschliches und authentisches Marketing stehe, gibt es auf jeden Fall sehr frische Geschichten, die meiner Meinung nach auch das Gegenüber überfordern können, wenn wir von Krisen sprechen. Ne? Dass, wenn wir zum Beispiel Marketing für uns machen, geht es ja darum, dass wir uns natürlich wie Menschen zeigen und auch mal zeigen, dass wir strugglen und Probleme haben. Aber ich glaube, wenn wir uns da in einer Krise, in einer großen Intensität zeigen, ist das meiner Meinung nach vielleicht oft nicht der richtige Rahmen dafür. Ne? Also ich bin schon dafür, dass wir Rahmen haben. Ich weiß nicht, im Rahmen einer Therapie, eines Coachings, in einem Freundeskreis, uns natürlich in der Intensität zu zeigen, in der wir gerade sind. Das ja sollte aber nicht unbedingt unser Kundenkreis sein, ne?
Ja, als Kunde erwarte ich ja auch dann jemanden, der mich weiterbringt. Ja. Und der muss dir dann ja auch irgendwie klar sein mit seinen Emotionen und seinen Gedanken und seinem Mindset. Ich möchte da ja Hilfe kriegen und Unterstützung. Und wenn jemand noch zu sehr struggelt mit seinem Thema, dann ist das wahrscheinlich damit schwierig.
Genau das, ja.
Wie definierst du denn den Unterschied von privat und persönlich? Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich lese da auch häufiger mal darüber, dass auch Marketer darüber posten, was ist so der Unterschied, was darf sein, was nicht, wie privat oder wie persönlich spreche ich von mir?
Ja, ich finde eigentlich die Unterscheidung ganz gut. Ich selbst spreche da gar nicht so viel drüber. Bei mir ist dieses Privat, da geht es bei mir sehr oft um Schutz der Person, die einfach in meinem privaten Umfeld sind, also mein Mann, meine Kinder. Also über die erzähle ich nie etwas. Und manchmal, wenn mein Mann mal was Schlaues gesagt hat, was vielleicht einen Gedanken bei mir angestoßen hat, frage ich ihn, ist es okay für dich, wenn ich im Newsletter schreibe, dass du mir das letztens beim Spazierengehen erzählt hast? Aber für mich ist das zum Beispiel eine Grenze, die ich nicht so gerne überschreiten möchte. Ist eigentlich auch nur so ein intuitives Gefühl und kein richtig oder falsch, sondern für mich braucht es das nicht. Wenn es um dieses Persönliche geht, ich teile schon sehr, sehr viel von dem, was in mir vorgeht, was mich berührt, was ich gelernt habe. Ich gehe da auch tatsächlich, ich überschreite da quasi Grenzen, dass ich mir da nicht so viele Gedanken mache, ach, geht jetzt hier um Marketing und Storytelling und jetzt ist das irgendwie was anderes, sondern das kann mal ein Weltgeschehen sein, das kann etwas aus der Kunst sein, was ich irgendwie gesehen habe. Ich versuche natürlich immer, den Link zu dem zu bringen, warum die Leute bei mir sind, aber in erster Linie sind sie deswegen da, weil sie sich Inspiration auch für ein authentisches Leben, und dazu gehört dann auch die Selbstständigkeit, wünschen. Und da erzähle ich schon sehr, sehr viel quasi auch aus meinem Innenleben sozusagen.
Ich habe so eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mich vor gut 5 Jahren nebenberuflich selbstständig gemacht und habe damals schon bei LinkedIn angefangen. Mhm. Und damals funktionierte es noch, die 5 Tipps für irgendwas rauszuhauen oder die, weiß ich nicht, 10 Hacks für jenes. Mhm. Und das sind Posts, die ich heute fast überhaupt nicht mehr lese, die ich auch selber nicht mehr schreibe, weil ich gemerkt habe, die performen überhaupt nicht. Sondern was funktioniert, das sind wirklich genau diese persönlichen Märchen? Stories. Und zwar am besten noch Stories, wo ich so einen Aufreger drin habe, dass ich Haltung zeige. Ich finde, das ist auch, das passt ja auch zum Storytelling. Das ist ja letztlich auch eine Geschichte dann, die ich über mich erzähle, wenn ich sage, das finde ich irgendwie unmöglich, wenn sich jemand so verhält, und erkläre dann, warum und wieso ich das so mache. Welche Erfahrungen machst du mit den Dingen, die sowas mit Haltung auch zu tun haben? Oder kannst du auch über die Jahre, die du jetzt selbstständig bist, auch so eine Entwicklung beobachten?
Ja, also man sagt ja auch, dass gerade heutzutage, wo, ne, vor 5, 4 Jahren, wo wir uns eben selbstständig gemacht haben, war ChatGPT gar nicht so präsent wie jetzt, ne? Aber jetzt, wenn so viel Content auch generisch kreiert werden kann, ist das, was uns wirklich hilft und auch, glaube ich, nachhaltig helfen wird, uns zu verbinden einfach mit den potenziellen Kunden und Kundinnen, sind das wirklich die Geschichten. Und ich sehe das auch so. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich bin ja nicht auf Social Media, ich bin auch nicht bei LinkedIn, aber ich schreibe jede Woche seit über 4 Jahren den Newsletter. Und ich sag oft, da wo oft die größte Verbindung entsteht, ist durch meine, wie ich die nenne, die Couch-Newsletter. Wenn ich denke, ach ja, morgen ist ja Dienstag, ich muss mal auch mal Newsletter schreiben. Und dann sitze ich da bei mir im Wohnzimmer auf der Couch und schreibe etwas, dass das wirklich die Sachen sind, die, wo mir Leute einfach zurückschreiben und sagen, boah, ich bin so froh, dass du das erzählt hast, weil mir geht's auch so. Und irgendwie spricht da gar kein Mensch drüber. Oder genau das, dass die sagen, ich bin so froh, dass es auch dir so geht. Und ich denke mir, ja klar geht es mir auch so. Und mir hat das eben auch geholfen. Wenn ich auch auf die letzten 4 Jahre zurückdenke, waren das die Geschichten auch teilweise von meinen Mentorinnen oder von Kolleginnen, die ich irgendwo kennengelernt habe, wenn die mir gesagt haben, dass irgendetwas bei denen nicht geklappt hat oder wie es bei denen am Anfang war oder wie es denen ging, wenn Launch nicht geklappt hat oder wie es bei denen ging, wenn irgendetwas passiert ist. Also das war immer das, was mich gecatcht hat, mich mit denen verbunden hat und mir vor allem das Gefühl gegeben hat, ich bin eben kein Alien oder ich bin keine Loserin, sondern das ist bei jedem von uns so. Und ich glaube da total fest dran. Das, was du gesagt hast, auch mit ich zeig diese Haltung und ich zeige mich eben als Mensch, weil ne, dazu gehört auch irgendwie ein Stück Mut, weil wir uns dann positionieren und jemand kann sagen, nee, ich finde, das ist Quatsch, was du da erzählst oder so, oder wie kommst du da drauf? Ich finde, wenn das authentisch ist und ehrlich gemeint ist, halte ich da auch sehr, sehr viel davon.
Ja, positionieren ist ja auch Position beziehen und letztlich dann zeigen, wofür man steht. Und ich finde auch immer so, also für mich ist das auch ganz wichtig, eine Position habe ich sowieso, wenn ich irgendwie in der Online-Welt mich präsentiere, dann gestalte ich die doch lieber so, wie es dann auch gut für mich ist. Und ich gestalte sie mit und überlasse es nicht sozusagen nur den Betrachtern und den Lesern, sondern ich forme das auch, wie ich wahrgenommen werden möchte, durch das, was ich rausgebe und durch die Stories, die ich erzähle.
Ja.
Du schreibst ja auf deiner Webseite auch viel, und du hast ja vorhin auch schon von gesprochen, so von dem Zusammenhang von Storytelling und Achtsamkeit. Wie hast du das für dich überhaupt zusammengekriegt? Das sind ja zunächst mal auch zwei Bereiche, die nicht zwingend zusammengehören.
Ja, das kam daher, also erstmal, wo ich überhaupt über Storytelling gehört habe, fand ich das in erster Linie super und das hat mich ja total angesprochen. Dachte ich mir, oh Gott, das ist ja total menschlich, so kenne ich Marketing ja gar nicht. Ja komm, dann versuche ich mal das, was ich kann, auf eine schöne menschliche Art und Weise zu machen durch das Storytelling. Habe dann aber eben gemerkt, ach jetzt einfach, wenn wir uns jetzt mal vornehmen, wir erzählen gute Geschichten, so einfach ist es nicht, weil es Grenzen gibt. Also die Grenzen, über die ich gerade schon gesprochen habe, Grenzen, wenn ich Widerstände habe, da kann mir jemand erzählen, nee, das ist gut, dass du Geschichten erzählst, aber ich habe Bauchschmerzen und hoffe irgendwie, dass das keiner hört, Podcast-Interview, oder keiner irgendetwas liest, ist das einfach eine Grenze, wo Achtsamkeit sehr angebracht wäre oder ist. Was mir zum Beispiel auch sehr oft aber begegnet ist, es gibt ja auch andere Akteure in unseren Geschichten und oft gibt's auch einen Bösewicht. Wie das in einem Märchen ist, so ist das oft im Leben. Also bei den Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite, ich glaube eigentlich ist das auch recht klassisch bei allen, sind das manchmal die Eltern, sind die Bösewichte in der eigenen Geschichte oder auch sehr gerne der Chef oder die Chefin. Und da ist auch immer die Frage, ist es wirklich notwendig? Braucht meine Geschichte zum Beispiel den Bösewicht? Und ich bin nicht der Meinung, also ich sage immer, so etwas darf man auch bewusst entscheiden, ne? Und diese bewusste Entscheidung, die kommt einfach dadurch, dass ich achtsam nochmal reinfühle und schaue, möchte ich das? Also ist es für mich okay, wenn ich sage, dass der gravierende Fehler meiner Mutter dazu geführt hat, dass ich die krasseste Krise meines Lebens geschlittert bin und dann das und das passiert ist, kann ich gut damit leben? Das weiß ich nicht. Meine Mutter, stolz jemand erzählt, meine Tochter hat eine Website und die Nachbarin ihr sagt, weißt du eigentlich, dass sie dich da irgendwie voll durch den Dreck gezogen hat? Das ist so, ne? Also ich habe da wirklich schon viele über mich Seiten auch gesehen, wo ich meine, ich sag jetzt nicht, nein, hol sie da raus, die Mutter, aber ich bin dafür, dass wir achtsam entscheiden, ist es notwendig, dass wir jemanden vielleicht abwerten oder eine negative Story über ihn erzählen, oder kommt es vielleicht ohne ihn aus? Also ich spreche ja auch mal von meinem letzten Chef aus Amerika, der nicht so nett war. Ich bin mir sicher, dass ich ihm damit nicht schade, es weiß niemand, wer das war. Aber diesen Bösewicht, den erzähle ich schon hier und da. Und also das ist deswegen, das wäre zum Beispiel die Achtsamkeit gegenüber den anderen Akteuren in meinen Geschichten. Und so dieser dritte Part, wo ich finde, wo wir Grenzen wahren dürfen und auch bedenken können. Und das kann eben auch durch Achtsamkeit passieren oder ne, dafür eignet sich Achtsamkeit sehr gut, ist tatsächlich auch unser Gegenüber. Also wem erzähle ich die Geschichte? Und wir sollten eben nicht Geschichten erzählen, um Geschichten zu erzählen, sondern immer im Hinterkopf behalten, warum die Menschen da sind. Also es geht ja eben, ne, wir haben schon gerade über Verletzlichkeit gesprochen, über diese Narben oder Wunden, aber auch, ne, es geht ja nicht darum, den Leuten aus unserem Leben zu erzählen, um davon zu erzählen, sondern schon immer das Gegenüber sehr präsent vor uns zu haben und zu wissen, warum die da sind. Mhm. Und ja, Achtsamkeit ist für mich tatsächlich irgendwie dieses Bewusstsein, ganz klar zu entscheiden, fühlt er sich jetzt richtig an, ja oder nein, oder kann ich einfach mit mir kurz, kann ich kurz innehalten und einfach gucken, tue ich damit jemand weh oder überschreite ich sogar vielleicht meine eigene Grenze? Deswegen habe ich diese beiden Sachen verbunden, weil ich finde, nur Storytelling und nur lass uns Geschichten erzählen, weil das funktioniert, ist manchmal zu kurz gedacht, gerade bei so hochsensiblen und sehr empfindlichen Menschen. Und die tun sich damit einfach auch schwer oder sind auch unsicher. Mhm. Wie soll ich das machen?
Das finde ich ein ganz interessanten Gedanken und auch irgendwie wichtigen Gedanken, auch wenn du so sagst, so brauche ich den Bösewicht. Ist ja vielleicht auch eine Frage, einmal brauche ich den, ja oder nein, oder wie gehe ich damit um? Ich habe auch manchmal so kleinere Geschichten, wenn ich irgendwas von meiner Mutter oder meinen Eltern erzähle, Ich ordne das dann so ein, dass ich sage, sie konnte damals nicht anders. Sie hatte keine zahlreichen pädagogischen Ratschläge gelesen, sondern sie hat einfach Angst um mich gehabt und hat deshalb so gehandelt. Oder sie hatte kein anderes Repertoire. Meine Mutter liebt mich über alles. Also an so einer Stelle versuche ich die Geschichte zu erzählen, die mir dann da wichtig ist oder die mich vielleicht auch nachhaltig geprägt hat. Aber ich ordne dann das Verhalten meiner Mutter so ein, dass ich dann sage, sie hat es nicht böse gemeint, sie konnte es nicht anders und macht das dann mit dem zeitlichen Abstand. Und ja, das ist vielleicht auch eine Form von Achtsamkeit dann an der Stelle.
Absolut. Achtsamkeit ist dann für dich, in diesem Fall wäre das einfach, ich denke zumindest darüber, wie es ihr gehen würde oder vielleicht jemand anders, der meine Mutter kennt, wenn sie das hört. Und damit bedeutet es nicht, ich darf nur die Sachen erzählen, die alle Menschen irgendwie drumherum glücklich machen. Man darf mal auch irgendwie eine Wahrheit sagen. Aber wenn, dann sollte man das einfach bewusst entscheiden und nicht so nach mir die Sinnflut, weil ich mache jetzt Storytelling. Aber weiß nicht, vielleicht sitzt meine Mutter zu Hause und weint, weil sie denkt, ich erzähle ganz peinliche Geschichten über sie in der Öffentlichkeit. Ne? Das kann jemand auch sehr verletzen und da sollte man einfach nur wissen, was man tut. Ja.
Wir haben ja jetzt viel über Inhalte gesprochen, also über die Stories. Wenn wir jetzt nochmal über Telling sprechen, im Sinne so, wie ist denn die Sprache und welche Rolle spielt da die Achtsamkeit?
Wie gesagt, da ich aus diesem Feld des klassischen Marketing komme, so wie du mich schön vorgestellt hast mit dem greller, schriller, lauter, da bin ich, davon habe ich mich auch sehr, sehr stark distanziert und versuche das aber auch eben immer in so einem Check-in mit mir selbst zu machen, wie ich etwas ausdrücken will. Und ich habe auch in den letzten Jahren, das habe ich auch nicht von Anfang an gemacht, immer wieder so aggressive Marketingsprache herausgenommen, abgeschwächt, Ich finde, wenn es wirklich um die Geschichten geht, um das Erzählen von Geschichten, wenn wir uns daran orientieren, wie wir das jemandem erzählen würden und wie wir einfach so als Mensch sind, da muss ich das nicht machen. Da muss ich jetzt keine Aggression oder keine marktschreierische Art irgendwie herausnehmen, weil so bin ich auch sowieso nicht als Mensch. Also ich sage ja immer, ich versuche die Geschichten so erzählen, als würde ich die meiner Nachbarin erzählen, die ich gerade auf der Straße treffe. Bei der Sprache an sich, bei der Marketingsprache bin ich sehr, sehr viel milder geworden, auch bei den Methoden, die ich anwende. Und ganz oft gehe ich da auch von mir selbst aus, ne? Wie unter Druck möchte ich gesetzt werden? Wie gelingt will ich werden? Und das will ich alles nicht. Und das, da versuche ich meine potenziellen Kunden auch nicht dem auszusetzen.
Ich spreche manchmal von so einem Man-muss-Marketing. Ich finde, man kriegt manchmal so, wenn man sich in dieser Blase befindet, den Eindruck, dass man muss bestimmte Dinge tun, um fünfstellig, sechsstellig, ich weiß nicht was, die Riesenumsätze zu machen. Anders funktioniert's nicht. Und dann immer Zeitdruck und Klickdruck und Druck an ganz vielen Stellen. Und meins ist das auch überhaupt nicht. Und finde ich jetzt wirklich interessant und wertvoll, wie du das so einordnest. Und ich denke, wir wissen beide, dass man auch mit einem anderen Stil erfolgreich sein kann. Das wird nur manchmal nicht so verbreitet, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt. Und auch da muss man sagen, ne, da war ich auch selbst diejenige, die gelitten hat. Ich bin ja, man muss ja auch sagen, ja, okay, ich hatte den Burnout nicht mehr, aber wie das so ist, und das ist jetzt nichts, was, ich weiß nicht, auf einer Röntgenaufnahme, wo gesagt wird, ach so, das ist ja alles total weg, sondern man weiß nicht, boah, wie wird das in der Selbstständigkeit sein? Wird es vielleicht noch schlimmer sein als im Konzern? Ich weiß es nicht. Und ich bin frisch aus dem Burnout, mit zwei Kindern zu Hause, hochsensibel und all das total verunsichert in die Selbstständigkeit gestartet. Und als mir damals diese ganzen Parolen, du musst das und das machen, ne, da bei mir war das auch nochmal das Corona-Jahr, bedeutet, ich hatte zwei Kinder zu Hause, ein Kindergartenkind und ein Schulkind in der Grundschule, das ich unterrichtet habe jeden Tag und habe die Selbstständigkeit gemacht. Da wurde mir ganz schön viel um die Ohren geworfen, was ich alles machen muss. Und ich muss sagen, ich habe da teilweise wirklich grenzwertige Erfahrungen gemacht. Und als ich dann irgendwann mal nachts so da lag und total gestresst war, weil ich bin damals auch schon 5 Uhr morgens aufgestanden, habe mich mit meinem Mann abgewechselt und so weiter, dass ich irgendwie dachte, Achtung, jetzt pass mal auf, Margot, du dachtest, ne, du bewegst dich jetzt einfach nur Richtung Wohlfühlen und Freiheit und Frauen untereinander, aber eigentlich hört sich das oder fühlt sich das gerade so ein bisschen an, als würde dich einer echt hier in eine Ecke drängen und nicht bedenken, dass deine Lebensqualität einfach mit zwei Kindern und mit der Burnout-Erfahrung einfach eine andere ist, als jemand, weiß nicht, wo die Kinder schon aus dem Haus sind oder der keine Kinder hat. Also das habe ich quasi an eigener Haut erfahren, dass dieser Standard, du musst das und das machen, nicht für alle stimmen und dass es bei mir auch dazu führen kann, dass ich dann so gestresst bin, dass es mir wirklich nicht gut geht und gar nicht dazu, dass ich über mich hinauswachse. Also ich sage immer, es ist wichtig, dass wir diese Lebensrealität, in der wir sind, ob das, weiß ich nicht, Pflegebedürftige sind oder Kinder sind oder irgendwie ein Mann, der super viel arbeitet oder die Frau, die super viel arbeitet, das ist ja nicht bei jedem gleich und deswegen gibt es kein Muss. Also das, ne, das weiß ja keiner, wie es, also was meine Kapazitäten sind oder auch wie viel Zeit ich mit meinen Kindern verbringen will oder kann. Ne, das ist ja so verschieden, dass da bin ich mittlerweile sehr, sehr sensibel bei diesen ganzen Empfehlungen.
Und da hilft dann ja auch wieder die Achtsamkeit, nämlich genau darauf zu achten, was ist denn gerade für mich gut, was kann ich machen, was ist auch eine Methode letztlich oder ein Weg, bei dem ich dabei bleiben kann, weil er mir auch Freude macht, wo ich mich nicht hinzwingen muss. Du hast ja vorhin gesagt, du hast Social Media ganz gelassen oder hast du es von Anfang an gelassen oder war es okay. Waren ganz bewusst. Und wie, wenn du jetzt sagst, gar keine Social Media, wie sorgst du dann für Kunden?
Mhm. Das muss man auch sagen, das habe ich auch nicht einfach mal so gelassen, weil ich so erleuchtet war oder so, sondern wirklich auch aus der Not heraus. Also ich hatte so wenig Zeit, damals in der Corona-Zeit mit den Kindern, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und ich kannte ein paar Leute, die sehr viel auf Social Media gemacht haben, wo die auch nicht so viele Kunden hatten, wo ich dachte, ich gucke mal, ob ich mal was anderes mache. Und bei mir ist es tatsächlich sehr viel über Kooperation und Gastauftritte. Und da, wo ich bin und wie meine Selbstständigkeit ist, ist das für mich absolut ausreichend. Ich habe mal eine Zeit lang, das muss ich nochmal sagen, eine Zeit lang habe ich, also ich habe tatsächlich nie einen Beitrag irgendwie erstellt, irgendwie für Instagram oder Facebook. Aber ich habe eine Zeit lang Werbeanzeigen geschaltet, weil da dachte ich mir, das ist eben, ne, das, da muss ich einmal Zeit investieren und da läuft es. Und das habe ich, glaube ich, schon ein Jahr gemacht, habe aber festgestellt, dass die ganzen Kunden, die tatsächlich bei mir buchen, niemals über diese Anzeigen kommen, sondern die sagen immer, nee, ich habe dich in einem Podcast-Interview gehört oder du hast da doch den Workshop gegeben in einem Membership. Und dann habe ich letztes Jahr gesagt, ich höre auch damit auf.
Ich habe irgendwann mich mit Instagram länger rumgequält und dann habe ich auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, mich zu quälen und ich lasse es. Und ich finde das Interessante auch, dass sehr erfolgreiche Marketer, die ich schon länger auch beobachte, die das auch mal gecheckt haben, wie viele Kunden kriege ich eigentlich wirklich über Instagram, die dann sagen, das ist minimal, da sorge ich ein bisschen für Sichtbarkeit, aber die Buchungen, die kommen über die E-Mail-Liste und kommen über Newsletter, darüber funktioniert Vertrauenaufbau. Und wenn wir jetzt hier bei unserem Thema Storytelling sind, ich finde ja sowieso, dass man in diesen längeren Formaten viel besser auch Stories erzählen kann, als in dieser kurzen Häppchenkost, die man dann da in Social Media verbreitet.
Ja, absolut. Und ich habe aber auch natürlich festgestellt, wenn ich zum Beispiel auch auf einem Netzwerktreffen bin, die gehen ja schon mit Insta zu mir und fragen, wo bist du? Und da habe ich, glaube ich, vor 2 Monaten habe ich so eine Visitenkarte gepostet, also da steht zumindest, hallo, ich bin Margot Maric und ich bin niemals auf Social Media. Du siehst diesen Beitrag, aber es werden keine anderen folgen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil dann wissen die, aha, dich gibt's. Weil ich hatte damals schon natürlich auch wegen den Werbeanzeigen schon einen Account. Und jetzt habe ich so eine Visitenkarte gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann die zumindest einladen dorthin, wo ich tatsächlich bin. Weil die Wahrheit ist, dass die Leute dann mit der geöffneten Insta-App in meinem Fall zu mir kommen und sagen, unter welchem Namen finde ich dich jetzt? Da fand ich das manchmal auch ein bisschen schade, dass ich nichts sagen konnte. Und jetzt sage ich immer, wenn du meine Visitenkarte sehen möchtest, dann geh da drauf. Und da steht irgendwie ein kurzer Text dazu, dass ich nicht da bin.
Als ich mich hier auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen rumgeguckt, natürlich auf deiner Webseite. Und was mich da auch angesprochen hat und was ich interessant fand, dass du was gegen gut gemeinte Ratschläge hast. Oder so Ratschläge in dem Stil von sei authentisch und du selbst. Oder du musst dich überwinden und sei mutig und teile Geschichten. Man könnte ja auch diese Sätze so lesen, dass man sagt, naja, sei authentisch und du selbst ist ja erstmal nicht schlecht oder überwinden muss man sich vielleicht. Also so ein bisschen, ich sag immer, die Komfortzone ist so ein bisschen Safe Space, ist ja auch was Wichtiges, dass man die hat und dass man weiß, wo man sich sicher fühlt. Vielleicht aber zum Lernen muss ich sie auch mal ein bisschen verlassen. Mutig sein schadet auch nicht. Also was ist denn an solchen Ratschlägen, die man ja auch Land auf Land abliest, was ist denn daran so schwierig?
Ja, ich glaube, ich finde die gar nicht so per se schwierig. Also die Richtung, die damit gemeint ist, ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich kenne das nur von mir, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, dass als die mir so alle an den Kopf geworfen sind mit Liebe und mit gutem Willen und mit guter Intention, ich mich sehr unter Druck gesetzt habe und sehr an mir gezweifelt habe, weil ich dachte, ich bin komisch, weil ich das nicht einfach kann. Zum Thema Komfortzone, ich sehe das auch so und dass wir die Komfortzone verlassen dürfen, um auch für uns selbst zu wachsen. Und das habe ich auch in den letzten 4 Jahren auch so extrem erlebt und bin da auch so unfassbar dankbar für. Ich habe aber auch so was Schönes gelernt in den letzten Jahren. Das war auch ein Zitat, was wirklich so random irgendwo war, dass das hat eigentlich nichts mit dem Buch zu tun. Und zwar ist das von der Rubin Gretchen, die sagt, verlasse die Komfortzone, aber verlasse sie immer zu dir hin. Und das fand ich so schön, weil dieses verlass die Komfortzone und du musst mutig sein und mach das. Zum Beispiel bei mir, mir haben ganz, ganz viele Menschen gesagt, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht auf Social Media, du willst einfach nur deine Komfortzone nicht verlassen und du musst mutig sein. Und manchmal, die haben mich nicht mal ausreden lassen und haben mir schon mal einen Vortrag gehalten von 1/2 Stunde, dass ich aus meinem Schneckenhaus raus muss und ich muss meine Komfortzone verlassen und haben geredet und geredet und geredet und danach habe ich gesagt, ja, aber du weißt ja gar nicht, dass ich pitche und dass ich bei anderen Workshops mache und das mache und das mache, weil das ist das, worauf ich Bock habe und das mache ich so gerne und da blühe ich total auf und ich verbinde mich mit anderen und dann lerne ich andere Leute kennen und so. Und das ist zum Beispiel die Komfortzone verlassen zu mir hin Man sagt zum Beispiel auch, wenn man so über Karrieren spricht, sagt man ja auch, ne, weiß nicht, steigt die Leiter hoch, geh mal die Leiter. Aber manchmal ist es nicht verkehrt zu gucken, ist das überhaupt die richtige Leiter, auf die ich da steige, ne? Mhm. Manche stehen oben und denken sich, um Gottes Willen, wie bin ich denn hier hingekommen? Und gerade auch bei diesem Mut, das ist ja so viel Energie, die wir da rein investieren, da ist es schon ganz gut zu wissen, nee, da drin will ich aber wachsen. Und ich finde, wenn man so ein bisschen auch wieder hineinspürt in Achtsamkeit, weiß man meistens, ist das das, was ich will oder nicht? Und ich war auch bei meinem ersten Podcast-Interview vor 4 Jahren mega aufgeregt. Also ich konnte auch eine Woche davor nicht schlafen, aber ich wusste, ich will das unbedingt. Also ich will es lernen oder ich will zumindest wissen, fühle ich mich da wohl? Ist das so mein Medium? Was ist denn da? Und das war auf jeden Fall Komfortzone zu mir hinverlassen, während es zum Beispiel bei Insta nicht war. Und deswegen diese ganzen Sprüche sind okay, aber da würde ich immer mich mitnehmen und auch wenn ich Widerstände habe und sagen, ja, aber ich kann mich nicht überwinden, ganz lieb fragen, okay, was ist das vielleicht das Falsche? Ist das die falsche Leiter? Ist das der falsche Sprung aus der Komfortzone? Oder brauche ich vielleicht einfach jemanden, der meine Hand hält? Also mir geht es einfach nur darum, dass wir da so ein bisschen liebevoller mit uns umgehen und denken, nicht denken, oh, jetzt bin ich nicht mutig und ja, jetzt bin ich nicht für die Selbstständigkeit geschaffen oder so. Mhm.
Storytelling, ich möchte noch einmal auf das wirkliche Erzählen zu sprechen kommen und dich fragen, wenn jetzt Menschen, die uns hier zuhören, sagen, Storytelling ist ja ganz schön und gut und es leuchtet mir total ein, dass ich Geschichten erzählen soll, aber wie mache ich denn das eigentlich? Also ich selber, wenn ich da von mir kurz erzählen darf, ich habe mal Germanistik studiert, ich kann mit Sprache, glaube ich, umgehen, aber ich habe mein Lebtag nie Texte geschrieben, die ungefähr jetzt den Charakter haben, wie diese Texte, die ich jetzt verfasse, wenn ich sie irgendwie im Internet verbreite, als Blogartikel oder eben auch auf der Webseite, weil man wissenschaftliche Texte, Protokolle, ich weiß nicht was, es ist ja alles staubtrocken und überhaupt nicht interessant und nicht lesenswert und schon mal gar nicht adressatenorientiert. Wenn jetzt Menschen damit starten und sagen, ich bin überzeugt, ich bin motiviert, wie mache ich das denn eigentlich? Wie berühre ich denn auch durch Stories meine Leserschaft?
Also erstmal kann ich auch sagen, ne, bevor man diesen Anspruch hat und die Story, die muss immer total gut sein und wie mache ich das so total perfekt, dass ich immer sehr dazu einlade, es auszuprobieren, Sachen auszuprobieren und sich auch zu erlauben, Geschichten zu erzählen oder zu schreiben oder vielleicht auch einen Podcast zu erzählen, die so lala sind. Also im Endeffekt wissen wir es nicht. Selbst ich denke manchmal, boah, diese Geschichte, die ist richtig, richtig gut. Und es gibt so null Resonanz. Und wie gesagt, meine Couch-Geschichten, wo ich denke, ach, morgen ist ja der Tag, ich muss jetzt irgendwas erzählen, was könnte ich denn erzählen, dass da dass die zum Beispiel berühren. Also im Endeffekt wissen wir es oft nicht. Also wozu ich oft einlade, ist, dass wir uns vielleicht einen regelmäßigen Rhythmus aneignen, dass wir sagen, ich versuche, weiß ich nicht, jeden zweiten Newsletter mit einer Story zum Beispiel zu eröffnen oder bei LinkedIn oder wo man sich auch immer rumtreibt. Und es gibt so ein Buch, das heißt Story Worthy, also so was ist würdig einer Geschichte von dem, ich gucke gerade, Matthew Dix heißt der Mann. Und das ist so eine schöne Übung und deswegen ist dieser Titel da auch so entstanden, dass er sagt, wir könnten uns eigentlich jeden Abend einfach sammeln und fragen, ist heute irgendetwas passiert, was würdig einer Geschichte wäre? Und wenn wir da so ein großes Repertoire haben an Sachen, können wir einfach mal zwischendurch mal eins herausnehmen und es einfach einflechten in unsere Marketing-Sachen. Und zum Thema, ne, natürlich habe ich gerade auch so gesagt, wir sollten nicht random irgendwelche Geschichten erzählen, nur weil wir denken, das ist eine Geschichte. Ich bin aber ein Fan davon, das ein bisschen so zu weiten, wofür wir stehen. Also wenn ich über Marketing spreche und über zum Beispiel Geschichten erzählen, ich spreche auch sehr viel über meine Werte und die Werte meiner Kundinnen, über eben auch mutig sein, über Freiheit, über Achtsamkeit, über wer wollen wir auf der Welt sein. Und deswegen sind oft meine Newsletter, die sind manchmal auch gar nicht, da geht es ja auch gar nicht so vorrangig über Marketing, sondern eben auch über diese Themen. Also wer bin ich sonst außer Coach für XY. Wer bin ich denn? Ich bin vielleicht Mutter oder ich bin vielleicht eine Reisende oder ich bin vielleicht eine Genießerin, die immer irgendwie in Restaurants sich rumtreibt und das über alles liebt. Also, dass wir so ein bisschen mehr schauen, wer bin ich als Personal Brand, unabhängig davon, welchen Bereich ich quasi lehre oder in welchem Bereich ich vielleicht coache, und dazu einfach Geschichten erzählen. Mhm.
Und den Hinweis, mal so den eigenen Tag darauf hin zu überprüfen, was habe ich denn heute so erlebt, was vielleicht auch tauglich wäre, erzählt zu werden. Ja. Das finde ich einen ganz schönen Hinweis. Ich habe selber auch manchmal so im Urlaub oder bei irgendwelchen Kleinigkeiten, ich weiß noch, neulich habe ich mal eine Geschichte erzählt, letztes Jahr in den Herbstferien war ich auf Kreta. Und da haben wir so, nach einem Einkauf in einem Supermarkt ging die an der Kasse weg. Ich war schon halb grantig und habe gedacht, warum geht die jetzt hier weg? Ich will jetzt hier bezahlen. Und die kam dann aber wieder und brachte uns zwei süße Brötchen in einer Tüte und sagte, ich freue mich, dass Sie hier Urlaub machen. Lassen Sie sich das morgen zum Frühstück gut schmecken. Wo ich dachte, wow. So, was machen Geschenke? Und dann habe ich die Story erzählt und habe dann gesagt, so, wenn du jetzt Coach bist, welche Geschenke machst du eigentlich deinen Klienten? Gibt's da was in Form von Inhalten, von was auch immer, ein kostenloses Angebot oder sonst was? Also so kann man ja aus Dingen, die zunächst mal überhaupt nichts mit Job zu tun haben, aber trotzdem irgendwie so eine Verbindung schaffen.
Absolut, finde ich auch eine super schöne Geschichte. Und das ist es einfach, ne, aus dem Leben und auch, ne, wenn wir mit Freunden sitzen oder irgendwelche Leute auf der Straße treffen, sprechen wir eigentlich auch darüber. Oder wenn jemand uns was erzählt, dann sagt man auch, das erinnert mich gerade an die Geschichte. Es gibt so oft einfach Vergleiche, die wir dort verwenden können. Und wie gesagt, manchmal gelingen die besser und manchmal schlechter. Also das passiert mir auch. Und nachdem ich einfach gesehen habe, dass ich das gar nicht so kontrollieren kann, probiere ich einfach verschiedene Sachen aus. Mhm. Und ja.
Ja, und es ist ja auch, das Interessante ist ja oft dann auch, was denken wir über das, was wir erlebt haben? Also nicht nur die Geschichte an sich, sondern eben auch, wie rahme ich sie dann für meine Leserinnen? Dadurch lernen die mich ja dann auch wieder ein bisschen besser kennen. Das finde ich ja auch ganz spannend.
Ja, absolut.
Du hast vorhin das Wörtchen pitchen genannt. Du darfst jetzt auch gerne unser Interview noch dafür nutzen, um am Ende mal zu erzählen, was du denn eigentlich konkret arbeitest und wie du arbeitest. Und wenn, natürlich verlinke ich auch deine Webseite in den Shownotes, aber vielleicht eben einfach vorher auch nochmal so in direkter Rede. Wie kann man mit dir arbeiten und was bietest du an?
Ich biete ein Mindful Marketing Club an, der zweimal im Jahr stattfindet sozusagen. Jetzt gerade bin ich in einer Runde. Und das ist ein Kleingruppenprogramm, wo sehr oft hochsensible und introvertierte Selbstständige zusammenfinden. Wir sind maximal 12 Personen und über 3 Monate achtsames Marketing kreieren und leben. Das ist mein Hauptgruppenprogramm. Und darüber hinaus habe ich auch 2 Mentorings. Das eine Mentoring, wo ich andere Selbstständige dabei begleite, Website-Texte zu schreiben, mit Storytelling natürlich. Und das zweite Mentoring ist das heißt Your Marketing Journey, wo es darum geht, auch ein Marketing zu gestalten über die Webseite hinaus, das wirklich zu einem passt, also zu den eigenen Werten, wie ich gerade gesagt habe, zu der eigenen Lebensrealität und so, dass es uns nicht gefällt, sondern uns dient und uns Kundinnen bringt.
Ja, dann bleibt mir eigentlich am Ende nur noch sowas zu sagen wie Happy Storytelling und ganz herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch.
Vielen lieben Dank, Bettina.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.